Ich freue mich, hier zu sein. Liebe Grüße von der Gemeinde aus auf der Schönau. Wir sind nicht so weit weg, aber leider sehen wir uns relativ selten, ja, weil wir auch was da zu tun haben. Aber wir freuen uns, dass es euch gibt und ja, wir freuen uns, dass wir euch ab und zu doch sehen dürfen. Ich würde gern beten. Vater, ich danke dir für heute. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich bitte, dass du uns Ruhe schenkst. Ich bitte, dass du uns offene Ohren schenkst, dass wir das von dir bekommen, was du für uns hast. Amen. Ja, gestern haben wir Hochzeitstag gefeiert. Birte und ich, irgendwo? Ja. Birte und ich, wir feiern 11 Jahre Hochzeit. Und das ist was Schönes. Ja, 11 Jahre, das ist wirklich nicht so lange. Aber trotzdem, besser als einer. Wir haben uns in 2003 kennengelernt, aber erst in 2006 haben wir geheiratet. Und die Frage ist, warum hat es mir dann 1,5 Jahre gebraucht, bis dass ich ein Jahr zu dieser Beziehung dann bekommen könnte? Ehrlich gesagt, am Anfang kannte ich Birte kaum. Sie wohnte in Madrid, ich wohnte in Deutschland. Es war dann eher kompliziert, diese ganze Kommunikation und einander kennenlernen. Und ehrlich gesagt, wollte ich auch keinen Fehler machen. Hatte Angst. Aber jetzt, dass ich sie besser kenne, ich habe keine Angst mehr. Es hat sich alles... Das ist auch gut. Und ich bin wirklich unendlich dankbar, dass Gott uns zusammengebracht hat. Es ist wirklich etwas Besonderes. Aber kennenlernen hat den Unterschied ausgemacht. In unser Text heute geht es auch um Kennenlernen. Wir sind in Lukas Kapitel 5, falls ihr mitfolgen wollt. Lukas Kapitel 5. Es ist eine Geschichte, die wir gut kennen. Und manchmal, wenn wir eine solche Geschichte sehen, dann denken wir, oh, kenne ich schon, muss nicht zuhören, ich weiß alles. Ich hoffe, dass wir trotzdem heute etwas bekommen. Lass uns unsere Ohren aufhalten und unsere Herzen auch offen halten, dass wir das bekommen, was Gott für uns hat. Aber bevor wir anfangen zu lesen, würde ich gerne ein bisschen Hintergrund geben, was ist dann gleich davor passiert. Was ist passiert, bevor diese Geschichte anfängt? Jesus predigt in Nazareth. Ja, das ist seine Heimatstadt. Und man würde denken, ah, die wollen ihn hören. Aber da ist er abgelehnt. Und wirklich krass abgelehnt. Die Menschen sind so von seiner Botschaft verärgert, dass sie versuchen, Jesus von einer Klippe zu stürzen. Das heißt nicht herzlich willkommen hier zu Hause oder nach Hause. Das war überhaupt nicht der Fall. Und danach, vielleicht verständlicherweise, verlässt er die Gegend von Nazareth und lässt sich in Kapernaum nieder. Kapernaum, es liegt am See Genezareth. Und es war auch Heimatstadt von manchen Leuten, die wir schon kennen. Zum Beispiel die Fischer Simon Petrus, sein Bruder Andreas, Johannes und Jakobus, die kamen auch aus Kapernaum. Und da treibt Jesus Dämonen aus und die erleben Jesus Macht. Die Leute, die da umrum waren, die Jünger auch. Jesus heilt viele Menschen und er heilt sogar die Schwiegermutter von Petrus. Und Jesus predigt das Wort. Und da kommen wir in Lukas Kapitel 5, da fängt die Geschichte dann an, gleich danach. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Die Menschen da in Kapernaum, die stehen in krasser Gegensatz zu den Menschen in Nazareth. In Nazareth wollten sie Jesus töten. In Kapernaum waren sie so fixiert auf Gottes Wort. Die wollten das hören. Gottes Wort war ihnen wichtig. Die wollten so in die erste Reihe stehen. Die wollten gar nichts verpassen. Um Jesus herum war ein Gewusel. Und da war kein Abstand zwischen den Menschen. In Kapernaum waren die Menschen ganz offen für Jesus und für seine Botschaft. Und da könnte Jesus seinen Dienst ausführen. In Nazareth könnte er das nicht. Er könnte wenig Wunder tun. Und warum? Er könnte nur wenig Wunder tun, weil die Leute nicht geglaubt haben. Und Jesus war erstaunt über ihren Unglauben da in Nazareth. Aber in Kapernaum war das ganz anders. Dämonen werden ausgetrieben, Menschen wurden geheilt und Menschen hörten zu. Jesus wirkt, wo Herzen offen sind. Auch heute. Wie sieht es heute aus hier in Neu-Elstheim? Sind wir von Jesus begeistert? Wollen wir ihn besser kennenlernen? Hören wir ihn zu? Oder tut er wenig unter uns wegen unseres Unglaubens? Die Menschen in Kapernaum, die sind ein Vorbild für uns. Die sind voll begeistert dabei. Es scheint so, dass sie so eifrig waren, dass die Jesus fast ins Wasser gedrängt haben. Lesen wir weiter in Vers 2. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So könnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Ich stelle es mir so vor, es ist früh morgens. Es ist eine idyllische Szene. Die Morgensonne scheint auf der spiegelglatten Wasseroberfläche und der Schall Jesu Stimme trägt bis ans Ufer, wo der Bucht eine Art Amphitheater bildet. Eine natürliche Bühne für Jesus. Die perfekte Akustik für eine Menge Leute. Und jetzt auch die Menschen, die ganz hinten sind, können Jesus hören. Und Gottes Wort wird gepredigt. Aber interessanterweise in dieser Bibelstelle steht Gottes Wort nicht im Vordergrund. Was passiert? Wir sehen, dass ein Wechsel in der Geschichte geschieht. Irgendwann war diese Predigt zu Ende. Wir wissen nicht, worum es ging. Aber da war etwas Wichtigeres. Simon sollte etwas lernen. Und seine Lehrstunde hat jetzt erst angefangen. Und es fing an mit einem seltsamen Befehl in Vers 4. Oder eine Bitte. Lukas 5, Vers 4. Als Jesus aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft euch dort eure Netze zum Fang aus. Ich kann mir vorstellen, was passierte zwischen den Fischern da. Simon Petrus hat die anderen angeguckt, zu sehen, ob sie auch so reagiert haben. Dieser Zimmermann, er möchte uns sagen, wie wir fischen sollen. Wie man Fische fängt. Ich meine, Simon ist ein Profi. Ihm gehört das Unternehmen. Er hat sich wirklich darin investiert. Er hat sein eigenes Boot. Die Netze, die gehören ihm. Und offensichtlich hatte er auch Angestellte gehabt. In so ein Boot war man nicht alleine unterwegs. Simon weiß, was man tut, wenn es um Fischen geht. Aber nur, wenn Fische da sind. Wenn Fische nicht da sind, kann man gar nichts unternehmen. Und wir sehen in Vers 5, wie er antwortete. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon antwortet mit einer gewissen Höflichkeit, finde ich. Er nennt Jesus Meister oder Lehrer. Aber ich merke auch mehr als einen Hauch von Widerwillen in seiner Antwort. Ich meine, die Fischer sind müde. Die wollen bestimmt nach Hause gehen, um auszuruhen. Und die wissen quasi, gar nichts wird's daraus. Da sind keine Fische da. Und wenn ich Simon kenne, dann ist er vielleicht auch ein bisschen genervt. Er war doch ein aufbrausender Typ. Er hat sich die ganze Nacht abgerackert, aber trotzdem hat er nichts gefangen. Seine ganze Arbeit war umsonst. Ich weiß nicht, vielleicht schämt sich Simon auch. Es ist ihm wichtig, was andere Leute von ihm denken. Das wissen wir auch von ihm. Ich kann mir vorstellen, er ist angekommen am Ufer, die ganzen Leute haben da gewartet, die wollten dann frische Fisch haben. Und dann musste er sagen, nö, es gibt keinen Fisch. Die Jünger standen so irgendwie blöd da. Und was ist es jetzt, wenn er auf den See fährt und schon wieder nichts hat? Was ist, wenn die Netze leer werden, wenn die hochgebracht werden? Das wäre mega peinlich, oder? Wie fühlen wir uns in solche Situationen? Oft im Leben denken wir, dass wir es besser wissen. Was Jesus fordert, ist uns weltfremd. Es macht uns irgendwie keinen Sinn. Wir können tausende von Gründen nennen, warum wir das nicht tun sollen, was er uns sagt. Die Bibel ist zu eng. Wir leben in einer anderen Kultur. Heutzutage kann man das einfach nicht so machen. Und da sitzen wir irgendwie auf einem Präsentierteller. Jeder sieht, was wir tun. Jeder wird es wissen, wenn ich das tue, was Jesus von mir verlangt. Wenn ich Farbe bekenne in diesem Gespräch mit meinen Freunden, vielleicht werden sie mich auslachen. Oder vielleicht werden sie mich ausgrenzen. Ist es mir wert, Jesu nachzufolgen, oder werde ich knicken? Ja, wenn das Leben anders läuft als geplant, werden wir auch manchmal genervt? Werden wir auch enttäuscht? Vielleicht haben wir ganz lange für jemanden gebetet, weil die ungesund sind und trotzdem sind die nicht gesund geworden. Oder noch schlimmer, vielleicht sind die sogar gestorben. Oder wir beten für unsere Arbeitssituation, und nichts wird anders. Auch wir wollen Jesus erklären, warum es nicht funktioniert, warum wir seine Anweisungen nicht befolgen sollen. Die Frage ist, wem will ich mehr glauben? Meine Erfahrung, meine Gedanken, meine Vorstellung oder Jesus? Wer ist der Chef meines Lebens? Gebe ich Jesus Raum in meinem Leben? Habe ich mich genug für Gott geöffnet, um Erfahrungen mit ihm zu sammeln? Ich merke, ich habe das meiste erfahren, wenn ich dann ein Risiko auf mich genommen habe. So ist das manchmal mit Gott. Und dann die Erfahrungen, die können mich weiterhin überzeugen, noch einen Schritt im Glauben zu machen. Aber manchmal fordert uns Jesus heraus, genauso wie Simon damals. Zuerst hat er eine Bitte gegeben. Jesus bat ihm, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. Und dann kam ein Befehl. Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon steht vor einer Glaubensentscheidung. Und er antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Ich denke, dass Simon in sich kämpft. Tue ich das, was ich kenne, das, was mir Sinn macht, oder das, was Jesus von mir verlangt? Vertraue ich Jesus oder vertraue ich mir? Aber warum tut Simon Petrus letztendlich, was Jesus sagt? Ich weiß nicht genau. Vielleicht, weil er schon einiges mit Jesus erlebt hat. Jesus hatte viele Menschen geheilt. Er hatte seine Schwiegermutter sogar geheilt. Und Jesus hat auch Dämonen ausgetrieben. Er wusste, dass irgendeine Macht da war. Und vielleicht wegen dieser Erfahrungen klingt Simons Nachsatz ganz anders. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon Petrus drückt seine Achtung für Jesus aus. Und er wagt sich, Jesus' Befehl zu befolgen. Er war gehorsam. Und das gegen alle menschlichen Einwände und Verstand. Und die eigentliche Frage lautet: Folge ich Jesus oder nicht? Weil du es verlangst. Kein anderer hätte ihm überreden können, denke ich, weiterhin aufs Meer zu gehen. Aber Jesus könnte das, weil er Jesus ein bisschen kannte. Und die Jünger, die tun das, was Jesus verlangt. Wenn das Leben anders läuft, was machen wir? Folgen wir Jesus oder folgen wir, was wir denken? Ja, dann was tun sie? Die fahren hinaus auf den See und werfen ihre Netze zum Fang aus. Und zack, ihre Netze war rammelvoll. Simon öffnet sich für Jesus und er gehorcht. Und sein Gehorsam wird belohnt. Und wie? Lesen wir weiter in Vers 6. Sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winken sie den Fischern am anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Ja, Gottes Wirken wird offenbar. Ich liebe es zu sehen, wie Gott wirkt. Er ist irgendwie verschwenderisch im positiven Sinn. Wenn er was tut, tut er es richtig. Seine Wunder, sie sind üppig, sie sind übermäßig. Gottes Wunder zeigen uns, wie klein wir vor Gottes Größe sind. Und Simon Petrus, er ist wirklich geplättet. Er erlebt die größte Überraschung seines Lebens und lernt, bis zu diesem Zeit vielleicht, und lernt Jesus kennen in eine ganz andere Art und Weise. Vers 8, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Simons Wortschatz deutet auf eine neue Einstellung. Statt Meister, wie vorhin, hat er Herr gesagt. Und dieser Begriff wird unter anderem für Gott gebraucht. Der Herr ist der absolute Herrscher, der alles bestimmt, der die Befehle erteilt. Simon hat einen ganz neuen Respekt für Jesus bekommen. Und er sagte: Herr, geht fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Simon hat es nicht sehen kommen. Er ist überrascht, er ist geschockt. Und er denkt, ich bin ein guter Mensch. Er denkt, ich halte die Gebote, mindestens die meisten davon. Er denkt, ich bin viel besser als die anderen. Ich meine, manche anderen, die machen es schlimmer als ich. Aber wie kommt darauf, sich als sündiger Mensch zu benennen? Simon Petrus merkt, ich bin voll daneben. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin der Verfehlende. Das ist mein Zustand. Und vielleicht ahnt er schon, dass er mit dem Ich Bin redet. Mit dem Gott des Universums, der sagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Mensch steht da in seinem Zustand, ich bin voll daneben. Und Jesus steht da und er ist der Ich Bin. Welcher Kontrast! Kein Wunder, dass Petrus seine Unzulänglichkeit erkennt und sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich finde es auch aufschlussreich, dass das griechische Wort für Sünde stammt aus zwei anderen Worten, nicht und Teilhabe. Ein Sünder ist einer, der kein Teilhabe ist. Und was Simon in diesem Moment kapiert ist, ich passe nicht zu Jesus. Jesus hat eine Macht, eine Autorität, für die ich nicht bestehen kann. Und sobald, dass er Jesus erkennt, kennt Simon sich selbst. Und erst, wenn wir Jesus begegnen, merken wir, wie wir vor ihm dastehen. Wenn wir in Gottes Licht sehen, sieht alles ganz anders aus. Wir merken, wie schmutzig wir sind. Wir merken, wie wenig wir zu Jesus passen. Wir haben unsere ganze Bestimmung als Mensch verpasst, verfehlt. Wir sind voll daneben und wir denken, wir wissen es besser als Gott. Ab und zu durch Gottes Gnade haben wir einen Moment der Klarheit und merken, dass der Ich Bin es besser weiß. Und wir müssen uns auf die Knie fallen, genau wie Simon Petrus das tat. Und es war nicht nur Simon, der durch den Wind war. In Lukas 5,8 lesen wir, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Die Jünger Jesu erkennen, dass etwas Gewaltiges hier im Spiel ist. Es ist kein Zufall, was geschehen ist. Da ist eine unheimliche Macht am Wirken und die Jünger wissen nicht, wie sie das einordnen sollen. Aber Jesus spricht in die Verwirrung ein. Vers 10, doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Jesus ist da. Trotzdem müssen wir uns nicht fürchten. Jesus ist da. Deswegen müssen wir uns nicht fürchten. Er hat seine Jünger angenommen, trotz ihrer Unzulänglichkeiten, trotz ihren Widerstand und Fehlverhalten. Er hat sogar sie in seinem inneren Kreis aufgenommen. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Ja, die Jünger Jesu, die sind eingeladen worden als Menschenfischer, auch weitere Wunder mitzuerleben. Es ist ein Wunder, dass Gott Menschen sucht. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch entdeckt, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Gottes Hilfe und sein Angebot in Jesus. Es ist ein wahres Wunder, wenn ein Mensch sich Gottes Gnade öffnet und dadurch Beziehung zu Gott und ewiges Leben empfängt. Welche Botschaft finden wir in diesem Text für uns? Welche Grundsätze gelten in Gottes Fischerei? ich merke, dass ihr so ein Bild habt von einem Netz hier. Und ich nehme an, dass dieses Netz irgendwas mit dieser Geschichte zu tun hat. In zwei Art Weisen. Erstmal, dass Jesus allmächtig ist, dass er der ist, der dann diese Fischfang macht. Aber zweitens, dass wir auch an diesem Fischfang mitbeteiligt werden dürfen. Das ist wirklich ein sehr großes Vorrecht. Ja, aber die Botschaft, die wir dann vielleicht mitnehmen können. Erstmal, gebe auf mit deinen Bemühungen. Wir haben einige Bemühungen, aber eigene Bemühungen, aber die reichen nicht. Die sind wirklich vergebens. Dich abzurackern, das bringt nichts. Ich muss erstmal erkennen, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und der zweite Schritt, oder der zweite Grundsatz in Gottes Fischerei, ist, dass wir auf Jesus vertrauen dürfen. Dass wir das tun, was er verlangt, auch wenn es irgendwie sinnlos erscheint. Dass wir Jesus erkennen als unser Herr, dass wir Jesus als Gott erkennen in unser Leben. Er möchte unser Leben leiten und er wird dadurch unser Leben verändern in positivem Sinn. Und dann drittens, sei gefasst, Gott wird wirken. Er schenkt in Überfluss. Es lohnt sich, Jesus zu folgen. Jesus nimmt uns an, wie wir sind, und er kann uns gebrauchen. Und er verändert uns Schritt für Schritt. Lass uns Gott Raum geben in unser Leben, damit er wirken kann. Genau wie die Menschen in Kapernaum geglaubt haben, und offen für ihn waren und dadurch etwas Wunderbares erlebt haben. Ja, der Fischzug des Petrus, so erkennen wir, so nennen wir diese Wunder. Aber der größte Wunder ist, dass Jesus in Petrus Leben eingreift und Petrus begreift, ich bin ein sündiger Mensch. Und dieses Wunder, es ruft uns zur Nachfolge. Wer aber nachfolgt, kann nicht sitzen bleiben. In Vers 10 bis 11, doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück, und schlossen sich ihm an. Das sagt sehr viel aus. Die lassen alles zurück. Geschäft, Boote, Netze, Familie. Jesus nachzufolgen kostet etwas. Sie haben den Preis bezahlt, um Jesus nachzufolgen. Aber die Vorteile, Jesus zu folgen, die überwiegen im Weiten, was wir dann zurückgelassen haben. Der Ruf Jesu schallt bis heute hinein, folg mir nach. Und die Jünger taten genau das. Jesus möchte genau das Gleiche mit dir machen. Er möchte aus dir einen Nachfolger machen. Und als Nachfolger wissen wir, dass wir zu Jesus nicht passen. Gott ist außerhalb von unserer Reichweite. Unser Leben ist so kaputt, dass Jesus für uns sterben musste. So sehr hat Gott uns geliebt. Gott kennt uns und trotzdem will er Beziehung mit uns führen. Wir sind gewollt und er sieht uns. Er bietet uns Rettung und Vergebung an. Durch Glauben an Jesus. Und dadurch werden wir passend. Bist du bereit, das zurückzulassen, was dich zurückhält? Hast du dieses Geschenk Gottes in Empfang genommen? In Beziehung zu Jesus zu treten, ist heute möglich wie damals. Wir müssen keine großen Worte sagen. Es ist eine Einstellung. Ja, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann nicht vor dir bestehen. Ich passe nicht zu dir. Danke, dass du retten willst. Jesus, vergib mir meine Schuld. Mein Leben soll dir gehören, für jetzt und für ewig. Und das ist etwas, was wir dann täglich tun können, unser Leben Gott anvertrauen. Weil er so ein großer Gott ist, können wir das tun. Und wer es wagt, Jesus beim Wort zu nehmen, der wird Jesus kennenlernen. Er wird begreifen, dass Jesus unendlich viel mehr ist, als was wir gedacht haben. Amen.